Okay, heute haben wir den 2.2. und wir sind in dem zweiten Evangelium, in dem zweiten Kapitel, fällt mir gerade ein. Und wir haben das Jahr 22, also 2.2. Aber ich bin nicht einer, der irgendeine geistliche Bedeutung darin sehen möchte. Schauen wir uns jetzt das, was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Nachdem der Herr Jesus Christus Anfang sehr populär war und jeder, der imstande ist, die Menschenmengen zu heilen, wird populär sein, aber dann sind sie ihm auf die Schliche gekommen und wussten, dass seine Lehre sich von ihrer unterschieden hat und es begann eine Phase der Opposition. Und er geriet deshalb in die Kritik. Erstens, weil er den Anspruch erhoben hat, Sünden vergeben zu können. Du bist doch nur ein Mensch. Du kannst doch nicht Sünden vergeben, das kann ja nur Gott. So haben sie ihn kritisiert in etwa. Und dann wegen seines Umgangs mit Sündern. Und wir sind sehr froh darüber, dass er sich für uns Zeit nimmt, denn wir sind Sünder und er kam, um uns zu suchen und zu retten. Dann wegen seiner Missachtung der Askese oder des Fastens. Gerade als sie gefastet haben, hatte er und seine Jünger es nicht getan und das war ein Dorn im Auge. Und heute Abend geht es um eine weitere Kritik. Wegen seiner Missachtung des Sabbats. Wir werden jetzt die Stelle lesen. Ja, das ist unser Thema heute Abend. Lesen wir nun Markus 2. Nur weil ich das auf der Leinwand habe, bedeutet nicht, dass ich euch nicht ermutigen möchte, die Stelle aufzuschlagen. Markus 2 ab Vers 23. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Habt ihr das auch gemacht? Es muss ja nicht unbedingt auf dem Kornfeld sein. Aber wo es Gras gibt, das fühlt sich so schön an. Das macht Spaß irgendwie. Aber die haben es nicht aus Spaß gemacht, sondern sie hatten Hunger. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Wie ich es gerne mache, lasst uns jetzt einen Überblick sehen über diese Stelle, über diese Verse 23 bis 28. Wir werden in Vers 23 den Hintergrund sehen. Danach die Anschuldigung der Pharisäer und die Antwort Jesu auf die Pharisäer. Dann gibt auch der Herr Jesus Christus, es ist vielleicht Teil 2 seiner Antwort, aber ein höheres Prinzip, das daraus hervorging. Und am Ende wollen wir natürlich gerne Anwendungen für unser Leben finden und sehen. Dann fangen wir bei Punkt 1 an, Hintergrund der Geschichte in Vers 23. Und es begab sich, dass er am Sabbat, am Ruhetag, durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Jesus war fast immer in Begleitung von Freunden und manchmal auch von Feinden. Diese Geschichte ist nicht zeitgleich mit den anderen in diesem Kapitel. Ich Ich glaube, es heißt, und es geschah und es begab sich. Das ist ein Signal, dass das nicht zur selben Zeit war wie die letzte Geschichte. Aber thematisch ist diese Geschichte mit den anderen drei zusammenhängend. Sie waren offensichtlich unweit von einem Dorf oder von einer Stadt, denn die Länge des Spaziergangs wird von den Pharisäern nicht kritisiert. Sie waren auch dabei. Wenn man zu weit gelaufen war, dann war das ein Verstoß gegen das Prinzip, dass man nicht am Sabbat arbeiten dürfte. Aber nein, das war das nicht. Sie waren innerhalb ihrer 2000 Ellen. Und außerdem weiß ich nicht, ob sie ein Kissen dabei hatten. Nun, offensichtlich war es kein Verbrechen, ein Kissen mitzuhaben. Ich habe gehört, nun, ich habe es nicht gelesen, aber mein Vater hat erzählt, hatten sie die 2000 Schritte bald überschritten, dann hat man ein Kissen auf den Boden gelegt, standen kurz auf dem Kissen und durften dann wieder von Null beginnen. Nun, wenn ich das schwarz auf weiß finde in einer glaubwürdigen Quelle, werde ich es euch vielleicht mitteilen. Aber okay. Die Zeit war zwischen Mitte April und Mitte Juni, wahrscheinlich Ende Mai oder so, gemessen an der Ernte. Jesus war seinen Jüngern als Lehrer vorausgegangen. Er schaute nicht unbedingt hinter sich, aber diese Leute beobachteten seine Jünger und haben ihn darauf aufmerksam gemacht. Markus nennt nur Pflücken, streiften die Ehren ab. Lukas aber erwähnt auch, dass sie sie in den Händen zerrieben haben und auch davon gegessen. Und die Pharisäer reden ihn vorwurfsvoll an. Ihre Attacke richtet sich gegen die Jünger, aber damit verbunden auch gegen ihn. Aber in Lukas 6,2 heißt es, wenn ihr das berücksichtigt hätte, hättet ihr nicht die Unschuldigen, Mehrzahl, beschuldigt. Siehe, sie waren aufgeregt. Es ist nicht erlaubt. Denn 2. Mose 20, Vers 10 sagt, keine Arbeit am Sabbat. 2. Mose 35, Vers 3 sagt, zündet nicht einmal ein Feuer an. Nun, damals war es nicht leicht, ein Feuer anzuzünden. Das war harte Arbeit. Also nicht einfach so. Aber, so hieß es in der Bibel, Stöcke aufzuheben war auch nicht erlaubt. 4. Mose 15, 33, das kam auch einmal vor, dass jemand das am Sabbat machte. Die Pharisäer, um zu versichern, dass niemand gegen den Sabbat verstieß, hatten 40 mal weniger ein Gebot. Wisst ihr, man durfte die 40 Schläge nicht überschreiten. Was machten sie also? Sie wollten gar nicht diese 40 Schläge überschreiten. Also hatten sie, was waren das, 39 Steine oder so. Und bei jedem Schlag haben sie dann einen Stein von einem Ort an den anderen befördert. Und 40 weniger ein. Mein Uropa hat ein Buch geschrieben und bitte sucht nicht danach, denn es wurde offensichtlich, das wurde nicht veröffentlicht. Aber es hieß des Bäckers Dutzend. Wisst ihr, was eines Bäckers Dutzend ist? Wie viele sind das? Nee, eben nicht. Wie viele, Daniel? 13. Warum? Ich sag's, damit die Leute online das hören. Es gab eine Regel, weil manche nur 11 Brötchen oder was auch immer in den Korb reintaten, beschwerten sich die Menschen und es wurde ein Gesetz erlassen, wer weniger als 12 Brötchen gibt, wenn man eine Dutzend bestellt, wird verhängt. Oder er hängt oder was auch immer er hängt. Also wollten sie auf der sicheren Seite und haben dann immer 13 gegeben. Dann, wenn eins vergessen wurde, waren es aber immer noch 12. Und die Juden wollten auch nicht Gottes Gesetz, ja, das habe ich jetzt gerade verstanden. Ja, das wäre nicht schlecht, aber wir würden bestimmt da entsprechend bezahlen. Ja, und sie wollten diese 40 nicht überschreiten. Und sie hatten auch, das ist vielleicht ein Zufall, aber sie hatten sich 39 Gesetze ausgedacht, der Dinge, die man nicht tun durfte, nicht weil sie in Gottes Wort verboten waren, sondern weil sie abgrenzen wollten. Sie wollten auf Nummer sicher gehen, sie verstoßen nicht gegen das Gesetz. Und darunter waren Ernten, Dreschen und Sichten. Na, und wenn du Ähren abstreifst unterwegs, das ist Ernten. Und wenn du sie zerreibst, das ist Dreschen. Und wenn du sie in den Mund tust, ohne, dann werden sie nicht schmecken. Also wir gehen davon aus, du pustest sie und der Spreu fliegt davon. Und das ist Sichten. Ja, das darf man nicht machen. Aber vielleicht denkt man, ja, aber sie haben doch gestohlen. Nein, eben nicht. Warum nicht? Weil in 5. Mose 23, Vers 25 uns gesagt wird, wenn du durch einen Weingarten gehst, darfst du die Trauben genießen. Wenn du über ein Feld gehst, ich wiederhole die Stelle, 5. Mose 23, 25, wenn du durchs Feld gehst, darfst du eine Handvoll Getreide nehmen. Was du nicht tun darfst, ist, du darfst keinen Korb mit dir führen. Du darfst ja nicht einen großen Behälter nehmen und sehr viel nehmen, aber wenn du, also nach diesem Prinzip, in Deutschland, wenn man spazieren geht, dürfte man sich bedienen, eine Birne von dem Baum oder einen Apfel oder so. Das würde, und ihr braucht ja dabei kein schlechtes Gewissen zu haben, zumindest nicht nach der Bibel. Ich hoffe, dass die Deutschen nicht biblischer sind als die Bibel. Also, die Menschen sind am Sabbat unterwegs. Das sind Jesus, seine Jünger und die Pharisäer. Und das waren die Leute, die es ganz genau genommen haben mit dem Gesetz, zumindest nach dem Buchstaben nach. Dann gehen wir zum zweiten Punkt über. Die Anschuldigung der Pharisäer. Und das Problem war nicht, dass sie gegen das Gesetz Gottes verstoßen hatten, sondern dass sie gegen das Gesetz der Menschen verstoßen hatten. Es heißt nicht, sie brechen Gottes Gesetz, sondern sie verstoßen gegen die, ja, sie tun das, was nicht am Sabbat erlaubt ist, aber es hat ja mit ihrer Tradition zu tun. Das war das große Problem. Vielleicht hätten sie sagen können, na, hast du doch nicht die Tradition gelesen? Ich weiß nicht, ob das Mishnah ist oder was das war. Es gibt verschiedene Begriffe für diese Bücher. Manche sind Kommentare über die Schrift und manche sind einfach die Sammlung der jüdischen Gesetze oder menschlichen Tradition, der menschlichen Tradition. Nun, der Herr Jesus Christus sagt, habt ihr nie gelesen? Na, natürlich hatten sie gelesen. Sie kannten die Geschichte ganz gut, aber sie hatten nicht immer mit Verstand gelesen. Ich möchte euch auch ermutigen nebenbei, bitte, wenn ihr die Bibel lest, dann bemüht euch und betet darum, dass der Herr euch die Augen aufmacht. Das ist nicht einfach, ach, hab das erledigt, jetzt bin ich heilig. Nein, und betet, dass der Herr euch den Verstand öffnet. Was hieß es, David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten und so weiter. Und der Priester hat David und seinen Gefährten Brote gegeben. Es gab drei hochheilige Opfer, Sündopfer, Schuldopfer und Speisopfer. Alle drei mit S. Also wenn ihr Latein könnt, Sanctum, Sanctus, okay, S für heilig, Sündopfer, Schuldopfer und Speisopfer. Alle drei durften von Priestern gegessen werden und teilweise auch von ihrer Familie. aber nicht jedes Opfer durfte auch von der Familie gegessen werden. Zu den Speisopfern gehörten die Schaubrote, wenn ich nicht daneben liege. Und das kann man auch in 2. Mose 25 und 3. Mose 24. Es gibt verschiedene Stellen, hier habe ich so 4 oder 5 Stellen. Und jemand hat gefragt, warum heißen sie Schaubrote? Sie haben diese Brote jede Woche aufgestellt. Und sie hatten damals keine Schaufenster, aber sie stellten sie vor den Herrn im Heiligtum. Die waren nicht sichtbar für die Leute draußen, aber wer ins Heiligtum hineingegangen ist, nicht ins Allerheiligste, aber ins Heiligtum, der hat auf der rechten Seite, auf der Nordseite, einen goldenen Tisch gesehen und darauf waren 2 Stapel Fladenbrote. Diese Stapel, diese Brote wurden jede Woche, ich denke zum Sabbat, ausgetauscht. Und das Brot, das jetzt eine Woche alt war, durften die Priester an heiliger Stätte essen. Und diese Brote waren die Brote oder das Brot der Gegenwart Gottes. Er hat die Brote gesehen und sie wurden aufgetischt, wurden ja, nicht zur Schau gestellt, aber sowas Ähnliches. Präsentiert. Brot der Präsentation. Ja, manche Dinge waren heilig, aber es gab Dinge, die hochheilig waren und fast ohne Ausnahme. Es gibt Ausnahmen, aber fast ohne Ausnahme waren das die Opfer, die die Priester gegessen haben. Und nur sie durften sie essen und deshalb galten sie als hochheilig. Manche Opfer gab man davon, also man gab einen Teil des Opfers an die Priester ab und hat dann den Rest nach Hause genommen und verzehrt. Aber diese wurden den Priestern gegeben und wenn ich das richtig verstehe, durfte nur sie diese essen. War nur für die Priester erlaubt zu essen. Und würde jemand anders etwas Heiliges essen, dann musste man eine Sünd- oder Schuldopfer darbringen. Ich glaube, 3. Mose 24 und 25 kommt das vor. Also das ist das Gesetz Gottes, nicht der Menschen, bezüglich des heiligen Brotes. Und Jesus nahm auf David Bezug. Der Herr Jesus erinnert sie an einen wirklichen Verstoß. Ach, ihr habt einen vermeintlichen Verstoß erwähnt. Aber es gab einen wirklichen Verstoß aus der Heiligen Schrift. Einen Verstoß, den sie vielleicht nicht gerne ansprachen. Denn für sie war David ein Held. Und obwohl er nicht vollkommen war, wollten sie vielleicht nicht gerne über seine Verfehlungen sprechen. Und eine Verfehlung mehr hätte ihnen nicht gepasst, denn wie gesagt, war er für sie so etwas wie ein Vorbild. Er war schon schuldig genug. Also er antwortete ihre Fragen mittels einer Frage. Der Herr Jesus Christus hat das getan. Habt ihr nicht oder habt ihr nie gelesen? Hier ist ein Beispiel von etwas, was wirklich nicht erlaubt war. Na, die Priester durften am Sabbat essen und vielleicht die Brote am Sabbat bereitstellen und auf jeden Fall am Sabbat opfern und reinigen und was weiß ich alles. Sie durften am Sabbat arbeiten und waren schuldlos. Das wird in einer anderen Stelle erwähnt. Aber Markus erwähnt nur David. Und ich habe früher gedacht, dass das irgendwie in Ordnung ging, dass David das machte. Dass hier ein höheres, ein größeres Prinzip zur Geltung kommen würde. Barmherzigkeit. Wenn Menschen wirklich in der Not sind, könnte man sogar etwas Heiliges nehmen das hat mich nie ruhig gelassen oder in Ruhe gelassen, denn ich konnte ja keine Prinzipien finden oder Ausreden in der Bibel, nicht wirklich. Und David ging in die Stiftshütte. Nun nicht in das Allerheiligste oder und auch nicht in das Heiligtum, aber in den Vorhof, nehmen wir an. Und die Stiftshütte war an einer Stelle, das hieß Nob. Und es gab die Priester dort. Saul regierte zu dieser Zeit als König, der war ein Benjaminiter. Und David war vor Saul auf der Flucht und er hatte seine getreuen Männer bei sich. Und sie gingen dann zu den Priestern, das war Ahimelech, sein Sohn, helft mir, Abiathar, dankeschön. Und er hat eine Notlüge erzählt und er bat etwas zu essen, aber die Menschen waren damals, die Priester waren knapp bei Kasse. Die hatten nicht viel, hatten nichts, was sie ihm geben. Sie hatten sich wahrscheinlich darauf gefreut, bald ist Sabbat und wir dürfen wieder Brot essen. Es gab nur das Brot, das ihm eigentlich nicht erlaubt war. Und dieser Ahinoam, der hohe Priester, der bald darauf mit den anderen 70 Priestern, glaube ich, getötet wurde von Saul, von Doeg eigentlich, aber im Auftrag von Saul. Er gab David und seinen Männern diese Brote unter der Bedingung, dass sie sich der Frauen enthalten hatten. Und David sagte, das ist doch gar kein Problem. Wir hatten nicht einmal die Möglichkeit dazu. Also bekamen sie doch die Brote. Sie waren rein, auch wenn sie nicht Priester waren. Abiathar war, wie gesagt, noch nicht hoher Priester, aber sobald sein Vater getötet wurde, wurde er dann zum hohen Priester. Manche sehen darin einen Fehler im Wort Gottes, aber wir wissen, der Herr Jesus Christus kannte sich bestens mit dem Gesetz aus und Markus auch. Also wer einen Fehler finden will im Wort Gottes, wird reichlich dazu die Gelegenheit bekommen, auch wenn er nicht rechtens ist. Dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Was wollte Jesus mit dieser Geschichte beabsichtigen? Wollte er die Tat entschuldigen? Und ich meine das, was David machte. Nein, ich glaube nicht. Ich denke, er wollte sagen, ihr findet bei mir einen Fehler. Aber ihr sprecht nicht gern darüber, dass David wirklich einen Fehler machte. Ich habe keinen Fehler gemacht. Er dafür schon. Wollte er ihre Tatenlosigkeit beschuldigen? Hey Leute, ihr sollt doch Bezug nehmen zu den Schwierigkeiten in der Bibel oder in der Praxis oder in eurem Leben. Bitte sagt nicht einfach Schwamm drüber. Und geht weiter, nein. Und wollte er seine Überlegenheit über David vielleicht andeuten? An anderen Stellen hieß es, als sie gesagt haben, deine Jünger waschen sich die Hände nicht. Und er sagte, das ist doch eure Tradition. Dann sagte er, ein größerer als Salomo ist hier. Okay, und hier haben wir eine Situation, wo er David in ein schlechtes Licht gestellt hat, sich dafür einer Schuld nicht bewusst war. Durch diesen Vergleich zeigte er, ich bin doch David überlegen. David hat in diesem Fall gesündigt, ich doch nicht. Und dann wollte er seine Überlegenheit über ihre Tradition behaupten. Ich denke auf jeden Fall. Er zeigte ihnen, ihr steht auf eure von Menschen gemachten Regeln und ich hebe diese auf. Durch das, was ich sage, erkläre ich eure Tradition für ungültig, für nichtig. Nun, das höhere Prinzip, das daraus hervorgeht, wir könnten an anderen Stellen beginnen, in Matthäus 12, Vers 7, wo es heißt, ich will Barmherzigkeit, dass Barmherzigkeit wichtiger ist. Ein sehr wichtiges Prinzip. Oder an einer anderen Stelle, auch in Matthäus, die Schrift ist wichtiger. ihr hebt die Schrift auf zugunsten eurer Tradition, aber die Schrift ist wichtiger als Tradition. Dann könnte man sagen, aber Menschen sind wichtiger. In Vers 27. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also damit will ich sagen, dass es ja nicht in erster Linie um einen Feiertag geht, sondern Gott hat den Feiertag für die Menschen gegeben, ihnen zur Freude. Der Sabbat soll den Menschen zugutekommen. In 2. Mose 23, in Vers 12, ich überlege mir, da heißt es erfrischen, glaube ich, dass er sich erfrischen soll. Die Menschen sollen sich erfrischen und ausruhen an dem Sabbat. Und nicht nur die Leute, die Bedienstete hatten, sondern auch die Bediensteten, die Sklaven, wenn man so will, die durften auch einen freien Tag haben. Nicht nur die, sondern auch die Tiere mussten am Sabbat nicht arbeiten. Und dann gab es auch weitere Begünstigten, die sind mir heute bewusst geworden in meiner täglichen Bibellese. Da ging es ja um ein Sabbatjahr. Und es hieß, das ist das Sabbatjahr für den Herrn. Diese Worte, für den Herrn. Und wenige Worte später hieß es, das ist das Sabbatjahr für das Land. Gott wollte dem Land, seinem Land, Gelegenheit geben, sich auszuruhen. Und Markus sagt, oder der Herr Jesus sagt in Markus 2, 27, dass es der Menschen wegen gegeben wurde. Für den Herrn, für das Land und für die Menschen, nicht umgekehrt. Also das war für Gott nie als eine Belastung gedacht, sondern er selber hat das Prinzip vorgelebt, er ruhte sich am Sabbat aus, aber er wollte, dass sie einmal in 7 Tagen einen Tag kompletter Ruhe haben, um sich zu erholen. Und ich will nicht sagen, dass der Sonntag genau gesehen ein Sabbat ist für Christen, aber es müsste für uns einen Tag geben, wo wir uns in der Regel erholen können. Und wenn ihr den nicht habt, dann benehmt ihr euch sogar anders als Gott. Ich meine, Gott ist allmächtig. Er braucht den Sabbat nicht. Er hat sich nicht ausgeruht, weil er müde war. Er war nicht erschöpft. Der alle Kraft hat, hat nicht weniger Kraft, wenn er arbeitet oder wenn er etwas getan hat. Das Gesetz der Thermodynamik gibt es bei ihm nicht. Er ist der Spender aller Energie, aller Dinge. Aber wir brauchen Erholung. Und wenn wir die Erholung nicht wahrnehmen und akzeptieren, die er uns anbietet, tun wir nicht einmal das, was er tat. Und er braucht es nicht, aber wir brauchen es. Und wenn ein Sonntag für mich zu voll ist, dann bin ich montags schlapp. Und das ist ja nicht gut, wenn man die Arbeitswoche schon ermüdet beginnt. Deshalb, und bitte, ich bin gerne bei euch und habe gerne mit euch Gemeinschaft und so, aber ich suche schon gerne ein Nickerchen, wenn es nicht da zu der Zeit ist, wo ihr bei uns seid, dann gehe ich ein bisschen früher ins Bett. Oder hab kein schlechtes Gewissen, wenn ich das kann, Montag früh ein bisschen später aufstehe. Ja, und dann sagte er, der Menschensohn ist auch Herr des Sabbats. Und damit wollte er nicht sagen, ich darf die Gesetze Gottes ändern, wie ich will. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, wenn ich es sage, müsst ihr euch nicht an dem Sabbat halten. Hätte er sagen können, aber ich denke, in diesem Fall wollte er ihnen sagen, eure Regeln gelten für mich nicht. Ich bin höher, ich bin größer als eure Regel und die Gesetze, die ihr euch ausdenkt, sind mir egal, auch wenn es vielleicht tausende von Gelehrten sind, die diese sich ausgedacht haben. Wenn ich sage, das ist falsch, dann ist es auch falsch. Hört sich vielleicht ein bisschen überheblich an, aber er ist Herr des Sabbats. Jetzt sind wir bei Punkt 5, bei der Anwendung. Und wir haben im Laufe dieser Studie auch immer wieder Anwendungen gesucht und erwähnt. Aber die Pharisäer sind hart umgegangen mit den Jüngern Jesu. Und wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht unfair hart mit unseren Gegnern umgehen. Heute hatte ich einen Austausch mit einem Bruder und lag falsch in meiner Kritik von den Menschen, die wir besprochen hatten. Ich hatte gesagt, es ist so, und der Bruder hat mir gesagt, nee, eigentlich nicht, so denken Sie nicht. Da musste ich ihm recht geben. Ach, das stimmt, da hast du recht. Jemand hat gesagt, wenn du die Ansicht deines Gegners so beschreibst, dass sie das unterschreiben würden, dann hast du es fair gemacht, dann hast du es richtig gemacht. Zum Beispiel sagen wir sind unterschiedlicher Ansicht zu der Endzeit. Und ich würde sagen, so denken sie. Wenn sie dann sagen, ja, du hast recht, so denke ich. Okay, dann war es wahrheitsgemäß. Und manchmal haben wir diese Strohmänner, wir tun irgendeine Puppe aufstellen und schmeißen diese Puppe um und sagen, aha, wir sind der Sieger. Aber das war doch nicht der echte Gegner. Das war ja nur ein Gegner unserer Fantasie. Also geht mit deinen Gegnern fair um. Und wir sollen unsere Lieblingspersonen nicht unfair sanft behandeln. Was meine ich damit? Offensichtlich waren sie sehr sanft und nachsichtig mit David umgegangen. Habt ihr das auch nicht erfahren? Ihr lest eine christliche Biografie. Oh, ist dieser Held des Glaubens unantastbar. Wow, so ein Engel. Sonntag in der Nacht stand um 1 Uhr auf und habe eine Beerdigung Livestream geschaut bis 10 vor 3. Und das waren Freunde von mir, beide, also Dr. Budal und seine Frau Louise, starben innerhalb 5 Stunden voneinander an Covid in den USA. Und ich kannte sie, aber ich habe sie nie schlecht erfahren. Als ich aber sie gerühmt habe und es gab die Gelegenheit, du kannst ein paar Zeilen hinterlassen auf einer Webseite, habe ich gesagt, na, sicherlich hatten sie ihre schlechte Seiten, wir alle Menschen haben eine schlechte Seite, aber ich habe sie nie zu Augen bekommen, ich habe sie nie erlebt. Und dann auf der Beerdigung hat jemand gesagt, na, sie waren nicht vollkommen, das sagte der Pastor. Sie waren nicht vollkommen. Aber die Kinder sagten, sie waren das zu Hause, was sie in der Öffentlichkeit waren. So gut wie sie in der Öffentlichkeit auftraten, so waren sie auch zu Hause. Das waren die 2 Kinder, mit ihnen jahrelang zu Hause aufgewachsen sind. Meine Schwiegermutter hat mir einmal eine Karte gegeben. Und wahrscheinlich hat sie das auch mit gutem Grund ausgesucht. Das Licht, das am weitesten leuchtet, leuchtet am hellsten zu Hause. Und vielleicht, weil wir mehr als 1 Jahr lang unter demselben Dach wohnten, wir im Keller und sie oben, aber sie hat bestimmt gesehen, dass ich nicht das Hellste war. Zu Hause, meine ich. Und wenn ich dann nach Magdeburg ziehen wollte und hier für den Herrn leuchten möchte oder wollte, dann müsste ich zu Hause doch hell leuchten. Seien wir vorsichtig, dass wir die Menschen nicht anhimmeln und dass wir nicht bereit sind, auch ihre Fehler zu sehen und zu kritisieren. Und die Liebe bedeckt eine Menge Sünde. Und wir suchen nicht unter jedem Stein und so weiter und jedem Kleiderschrank und graben das aus, was wir finden können. Ah, seht ihr, die schmutzige Wäsche sozusagen. Nein, das nicht. Und auch aus dieser Beerdigung, die Frau war Sekretärin von einem sehr wichtigen Mann. Und es hieß, sie war sein Konfidant. Und manche Dinge, die sie erlebt hat, hat sie mit ins Grab genommen. Sie hat sie nicht herausgeplaudert. Und es gibt Dinge, die man nicht unbedingt sagen muss. Ich meine nicht, dass er unmoralisch war oder so. Aber er war ein wichtiger, aber ein sündiger Mensch. Okay, dann wir sollen der Schrift Vorrang geben über Meinungen und Traditionen. Traditionen fangen mit Meinungen an. Du und ich, wir haben Meinungen. Wenn wir in der Bibel eine Meinung vertreten, die aber nicht durch die Bibel Unterstützung findet, dann müssen wir der Schrift Recht geben. Und Jakobus sagt, dass wir das eingepfropfte Wort mit Sanftmut aufnehmen sollen. Und wenn wir anfangen, nehmen wir ein paar Sekunden, einfach zu sagen, ja, ändere mich, ändere meine Meinung, zeige mir, wie du denkst. Und wenn ich daneben liege, dann korrigiere mich, bitte. Wir sollen nicht Traditionen für wichtiger erachten als Menschen. Die Schrift, ja, also, aber Traditionen nicht. Ich kann ja an kein Beispiel denken, aber wenn es zu einem Konflikt kommen würde zwischen das, was wir tun aus Tradition und das, was wir aus Liebe zu Menschen tun, dann sollten die Menschen den Vorrang haben. Und wir sollen Jesus höher erachten als unsere Vorlieben. Er sagte, ich bin Herr des Sabbats. Und sie hätten sagen sollen, ja, du bist Herr. Und wir geben unsere Traditionen auf dir zugunsten. Haben sie aber nicht gemacht. Sie nägelten ihn ans Kreuz. Aber wir wollen nicht dieses Verhalten haben. Jesus höher erachten als unsere Vorlieben.